Erich Kästner. Emil Erich Kästner wurde am 23. Februar 1899 in Dresden geboren und starb am 29. Juli 1974 in München. Er war deutscher Schriftsteller, Publizist, Drehbuchautor und Kabarettdichter. Seine publizistische Laufbahn begann während der Weimarer Republik. Damals veröffentlichte er gesellschaftskritische und antimilitaristische Gedichte, Glossen und Essays in verschiedenen angesehenen Zeitschriften. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten blieb er in Deutschland. Bald standen seine Werke auf schwarzen Listen und seine vor 1933 erschienenen Bücher wurden im Herrschaftsbereich des nationalsozialistischen Regimes verboten. Trotz zahlreicher Repressionen schrieb er weiter unter einem Pseudonym. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zog Kästner nach München und konnte wieder frei publizieren. Besonders beliebt machten ihn seine Kinderbücher »Emil und die Detektive«, »Pünktchen und Anton«, »Das fliegende Klassenzimmer« und »Das doppelte Lottchen«. Bekannt sind auch seine nachdenklichen, humorvollen und oft satirischen Gedichte, Epigramme und Aphorismen, mit denen er Gesellschaft und Zeitgeschehen kommentierte. Dresden 1899 bis 1919. Erich Kästner kam in Dresden zur Welt und wurde evangelisch getauft. Die Konfirmation fand 1913 in der Dreikönigskirche statt. Der Vater, Emil Richard Kästner, wurde 1867 geboren und starb 1957. Er arbeitete als Sattlermeister in einer Kofferfabrik. Die Mutter, Ida Kästner, geborene Augustin, kam 1871 zur Welt und starb 1951. Zunächst war sie Dienstmädchen und Heimarbeiterin, später wurde sie mit Mitte 30 Friseurin. Zwischen Mutter und Sohn bestand eine sehr enge Bindung. Erich empfand ihre Zuneigung fast ausschließlich auf sich gerichtet. Während seiner Leipziger und Berliner Jahre schrieb er ihr täglich vertrauliche Briefe oder Postkarten. Auch in seinen Romanen taucht das Motiv der Mutter immer wieder auf. Erich Kästner wurde 1905 in die 4. Bürgerschule in der Tiekstraße eingeschult. Lehrer spielten in seiner Kindheit eine große Rolle. Die Untermieter seiner Eltern waren allesamt Lehrer und Kästner durfte ihre Bibliothek nutzen. Zu einem von ihnen, Paul Schurig, entwickelte er eine besonders enge Beziehung. Ab 1913 besuchte er das freiherrlich von Fletchersche Lehrerseminar in der Marienallee in Dresden-Neustadt. Das Internat gewährte wöchentlich nur 2 Stunden Ausgang. Kästner nannte es eine Lehrerkaserne, deren Ziel der gehorsame, staatsfromme Beamte gewesen sei. In dieser Zeit veröffentlichte er seine ersten Gedichte in der Schulzeitung Fletcheranerbote. Die Texte wirkten formal bereits erstaunlich reif, obwohl sie inhaltlich noch staatsfromm und konformistisch waren. 3 Jahre vor Abschluss brach er die Ausbildung zum Volksschullehrer ab. Viele Erfahrungen aus dieser Schulzeit flossen später in das Buch »Das fliegende Klassenzimmer« ein. Seine Kindheit schilderte Kästner in dem 1957 erschienenen autobiografischen Buch »Als ich ein kleiner Junge war«. Dort schrieb er über den Beginn des Ersten Weltkriegs: »Der Weltkrieg hatte begonnen und meine Kindheit war zu Ende.« Den Kriegsanfang erlebte er während einer Ostseereise mit seiner Mutter und seiner Cousine Dora, die sie daraufhin abbrachen. 1917 wurde Kästner zum Militärdienst eingezogen. Er absolvierte seine Ausbildung in einer einjährig freiwilligen Kompanie der schweren Artillerie. 1918 versetzte man ihn an die Artilleriemessschule nach Köln-Wahn. Die Härte des Drills führte zu einer dauerhaften Herzschwäche und machte ihn zum entschiedenen Antimilitaristen. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs besuchte Kästner den Abschlusskurs am Strehlener Lehrerseminar. Ein Jahr später legte er am König-Georg-Gymnasium das Abitur mit Auszeichnung ab und erhielt das Goldene Stipendium der Stadt Dresden. Dieses Stipendium band ihn an ein Studium in Sachsen, weshalb er sich für die Universität Leipzig entschied. Am Gymnasium lernte er den späteren Co-Autor Werner Bure und Ralf Zucker kennen. Leipzig 1919 bis 1927. Im Herbst 1919 nahm Kästner sein Studium an der Universität Leipzig auf. Er besuchte Vorlesungen in Geschichte, Philosophie, Germanistik, Zeitungskunde und Theaterwissenschaft. Während des Sommersemesters 1921 lernte er in Rostock. Im anschließenden Wintersemester setzte er das Studium in Berlin fort. 1922 kehrte er nach Leipzig zurück und mietete ein Zimmer im Musikviertel Hohe Straße Nummer 51. Die schwere Inflation von 1914 bis 1923 brachte ihn in finanzielle Not. Um Geld zu verdienen, verkaufte er Parfüm und notierte Börsenkurse für einen Buchmacher. Im Jahr 1923 lernte er den Zeichner Erich Oser kennen, mit dem ihn eine lange Freundschaft verbinden sollte. Zwei Jahre später, 1925, reichte Kästner seine germanistische Doktorarbeit bei Georg Witkowski ein und wurde zum Doktor der Philosophie promoviert. Seinen Lebensunterhalt verdiente er zunehmend durch eigene Arbeit. Er schrieb als Journalist und Theaterkritiker für das Feuilleton der Neuen Leipziger Zeitung. Unter der Leitung von Hans Natonek wurden dort auch erstmals seine Gedichte in der Satirezeitschrift Der Drache veröffentlicht. 1926 unternahm er gemeinsam mit seiner Mutter Ida seine erste Auslandsreise, die ihn in die Schweiz und nach Italien führte. 1927 verlor Kästner schließlich seine Anstellung, weil man seinem Gedicht Nachtgesang des Kammervirtuosen Frivolität vorwarf. Noch im selben Jahr zog Kästner nach Berlin. Von dort berichtete er als freier Kulturkorrespondent für die Neue Leipziger Zeitung und unterschrieb mit dem Pseudonym Berthold Bürger. Später nutzte er weitere Decknamen wie Melchior Kurz, Peter Flint und Robert Neuner. Die Familienzeitschrift Bayers für alle brachte eine Kinderbeilage heraus, die ab 1928 Kinderzeitung von Klaus und Claire hieß. Zwischen 1926 und 1932 erschienen dort fast 200 Beiträge, Geschichten, Gedichte, Rätsel und kurze Feuilletons, von denen nach heutigem Forschungsstand die meisten von Kästner stammen. Im Juli 1927 verfasste er sein erstes größeres Werk Klaus im Schrank oder das verkehrte Weihnachtsfest. Noch im selben Jahr bot er das Manuskript mehreren Verlagen an, doch sie lehnten es als zu modern ab. Berlin 1927 bis 1933. Kästners Berliner Jahre von 1927 bis zum Ende der Weimarer Republik 1933 gelten als seine produktivste Zeit. In diesen wenigen Jahren stieg er zu einer der wichtigsten intellektuellen Figuren der Hauptstadt auf. Im Jahr 1932 erreichte er den Höhepunkt seines Erfolgs. Er veröffentlichte Gedichte, Glossen, Reportagen und Rezensionen in vielen Berliner Zeitschriften. Regelmäßig schrieb er als freier Mitarbeiter für das Berliner Tageblatt, die Vossische Zeitung und die Weltbühne. Ab 1928 unterstützte ihn seine Privatsekretärin Elfriede Mechnich, die ihm 45 Jahre lang die Treue hielt. Im selben Jahr reiste Kästner mit Erich Oser nach Paris. Dort lernte er Walter Trier kennen, den späteren Illustrator seiner Kinderbücher, Hans Sarkowitsch und Franz Josef Görz, die Herausgeber der Gesamtausgabe von 1998, verzeichneten im Nachwort des Publizistikbandes 350 belegte Artikel aus den Jahren 1923 bis 1933. Die tatsächliche Zahl dürfte höher liegen. Vieles ging verloren, weil Kästners Berliner Wohnung im Februar 1944 vollständig ausbrannte. 1928 erschien sein erstes Buch Herz auf Taille, eine Sammlung von Gedichten aus der Leipziger Zeit. Bis 1933 folgten drei weitere Gedichtbände. Im Dezember 1929 erzielte er im Jungen Rundfunk großen Erfolg mit dem Hörspiel Leben in dieser Zeit. Mit dieser Gebrauchsgedichte-Lyrik wurde Kästner zu einer wichtigen Stimme der neuen Sachlichkeit. Mitte Oktober 1929 erschien Emil und die Detektive, Kästners erstes Kinderbuch. Nach eigener Aussage überredete ihn die Verlegerin Edith Jakobson von Williams & Company dazu. Der Biograf Sven Hanuschek hält diese Anekdote für wenig glaubhaft. Das Buch verkaufte sich allein in Deutschland über 2 Millionen Mal und wurde bis heute in 59 Sprachen übersetzt. Für die damalige Kinderliteratur war neu, dass die Handlung in der zeitgenössischen Großstadt Berlin spielte. Mit Pünktchen und Anton aus 1931 und Das fliegende Klassenzimmer aus 1933 folgten zwei weitere Kinderbücher, die ebenfalls in der Gegenwart angesiedelt sind. Gerhard Lamprechts Verfilmung von Emil und die Detektive wurde 1931 ein großer Erfolg. Kästner war jedoch mit dem Drehbuch unzufrieden, das Lamprecht zusammen mit Billy Wilder verfasst hatte. Danach arbeitete Kästner selbst als Drehbuchautor in den Studios von Babelsberg. Im November 1932 brachte Kästner sein drittes Kinderbuch, Der 35. Mai oder Konrad reitet in die Südsee heraus. Das fantasievolle Werk gilt als sein ungewöhnlichstes. Texte und Illustrationen von Walter Trier ergänzen sich hier auf kongeniale Weise. Das Buch verkaufte sich im Weihnachtsgeschäft desselben Jahres hervorragend. Bald folgten neue Auflagen. Zusammen mit dem kurz zuvor erschienenen Gedichtband Gesang zwischen den Stühlen war es jedoch Kästners letzte Veröffentlichung vor dem 30. Januar, als Hindenburg Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannte. Kurz darauf wurden Kästners Bücher bei nationalsozialistischen Bücherverbrennungen verbrannt und im Deutschen Reich verboten. Berlin 1933 bis 1945. Erich Kästner verließ Deutschland nicht, obwohl fast alle seine regierungskritischen Kollegen nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 ins Exil gingen. Er glaubte, die neue Herrschaft werde nur wenige Monate, höchstens ein Jahr dauern. Kästner wusste, dass seine Texte, etwa die Gedichte »Das Führerproblem genetisch betrachtet« oder »Marschliedchen« gefährlich waren. Trotzdem meinte er, es werde nicht allzu schlimm kommen. Der Literaturkritiker Tobias Lehmkuhl schätzt, Kästner habe zu spät erkannt, dass auch für ihn eine Emigration klüger gewesen wäre. Kurz nach der Machtübernahme reiste Kästner für wenige Wochen nach Meran und in die Schweiz. Dort traf er bereits geflüchtete Kollegen. Bald darauf kehrte er nach Berlin zurück. Er wollte als Augenzeuge bleiben und die Ereignisse dokumentieren. In einem geheimen Tagebuch notierte er in Gabelsberger Kurzschrift Material für einen späteren Roman über das sogenannte Dritte Reich. Das blau eingebundene Heft versteckte er in seiner Bibliothek. Bei jedem Bombenalarm trug er es in den Luftschutzkeller. So überstand das Tagebuch den Krieg, während rund 4000 andere Bücher verloren gingen. Ebenso wichtig war ihm, seine Mutter nicht allein zu lassen. Sein Epigramm »Notwendige Antwort auf überflüssige Fragen« fasst seine Haltung zusammen. »Ich bin ein Deutscher aus Dresden in Sachsen. Mich lässt die Heimat nicht fort. Ich bin wie ein Baum, der in Deutschland gewachsen, wenn es sein muss, in Deutschland verdorrt.« Die nationalsozialistische Führung verachtete Kästner als großstädtischen Asphaltliteraten. Beamte der geheimen Staatspolizei nahmen ihn zweimal für einige Stunden fest und verhörten ihn. Am 10. Mai 1933 wurden seine Bücher, mit Ausnahme von Emil und die Detektive, auf einem Berliner Platz verbrannt. Joseph Goebbels nannte seinen Namen als Dritten auf der Liste. Kästner stand in der Menge und sah zu. Die Reichsschrifttumskammer verweigerte ihm die Aufnahme. Zur Begründung hieß es, er habe vor 1933 eine kulturbolschewistische Haltung gezeigt. Gemeint war unter anderem seine Unterschrift unter dem dringenden Appell des Internationalen Sozialistischen Kampfbundes aus dem Juni 1932. Die Ablehnung führte zu einem Publikationsverbot im Deutschen Reich. Der jüdische Verleger Kurt Leo Maschler, mit Kästner befreundet und bereits im Exil, erwarb die Rechte von Williams & Company. Mit Sondergenehmigung durften Kästners Bücher nun in der Schweiz erscheinen. Maschler gründete dafür den Atrium Verlag in Zürich. Dort kam 1936 die Gedichtsammlung Dr. Erich Kästners Lyrische Hausapotheke heraus. Im Januar 1943 untersagte der Präsident der Reichsschrifttumskammer Kästner das Schreiben von Drehbüchern und jede Veröffentlichung im Ausland. Das Verbot folgte unmittelbar nach dem Ende seiner Arbeit am Drehbuch zu Münchhausen. Trotz aller Einschränkungen schrieb Kästner während der Diktatur viel. Unter Decknamen verfasste er Theaterstücke und Filmdrehbücher. Literaturwissenschaftler Hermann Kurzke sieht diese Jahre als Höhepunkt seiner Produktivität. Besondere Erfolge erzielte er mit dem Stück »Das lebenslängliche Kind«, später als »Drei Männer im Schnee« verfilmt und weltweit verbreitet. Mit einer Sondergenehmigung, angeblich auf Wunsch von Joseph Goebbels, schrieb Kästner 1942 unter dem Pseudonym Berthold Bürger das Drehbuch für den Jubiläumsfilm »Münchhausen« der Universum Film Aktiengesellschaft. Der Film kam 1943 in die Kinos. Während der Münchhausen-Dreharbeiten wohnte Kästner ab 1942 längere Zeit im Haus der Schauspielerin Brigitte Hornay in Neubabelsberg, Rathausstraße 6, heute Johann-Strauß-Platz 11. Dort führte er sein geheimes Kriegstagebuch fort. Als die Front Berlin näher kam, suchte er einen Ausweg. Der Produktionsleiter Eberhard Schmidt setzte Kästner und seine Partnerin auf die Liste eines erfundenen Filmstabes. Vorgebliche Außenaufnahmen in den Alpen sollten gedreht werden. Am 7. März 1945 reiste Kästner mit rund 60 Filmschaffenden ins Zillertal nach Meierhofen in Tirol. Dort wartete er das Kriegsende ab. Als amerikanische Soldaten eintrafen, war der Bluff vorbei. Seine Erlebnisse dieser Wochen beschrieb er in einem Tagebuch, das 1961 unter dem Titel Notabene 45 erschien. München 1945 bis 1974. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zog Erich Kästner nach München. Dort leitete er bis 1948 das Feuilleton der Neuen Zeitung. Als Beobachter dieser Zeitung war er bei der Eröffnung der Nürnberger Prozesse anwesend. Zwischen 1945 und 1953 verfasste er rund 90 Beiträge für die Neue Zeitung. Einer davon behandelte den Film »Die Todesmühlen«. Das Werk besteht aus Aufnahmen amerikanischer Kameraleute, die unmittelbar nach der Befreiung der Konzentrationslager entstanden waren. Im Februar 1946 lief der Film in bayerischen Kinos. Kästner schrieb dazu: »Ich bringe es nicht fertig, über diesen unausdenkbaren infernalischen Wahnsinn einen zusammenhängenden Artikel zu schreiben. Die Gedanken fliehen, so oft sie sich der Erinnerung an die Filmbilder nähern. Was in den Lagern geschah, ist so fürchterlich, dass man darüber nicht schweigen darf und nicht sprechen kann.« In München gab Kästner außerdem die Kinder- und Jugendzeitschrift Pinguin heraus. Zugleich wandte er sich dem literarischen Kabarett zu. Er arbeitete für Die Schaubude von 1945 bis 1948 und ab 1951 für Die kleine Freiheit. Zudem schrieb er für den Hörfunk. In dieser Zeit entstanden viele Nummern, Lieder, Hörspiele, Reden und Aufsätze, die sich mit Nationalsozialismus, Krieg und dem Leben im zerstörten Deutschland auseinandersetzten, darunter das Marschlied 1945, das deutsche Ringelspiel und das Kinderbuch Die Konferenz der Tiere. Der anfängliche Optimismus der Nachkriegsjahre wich bei Kästner bald einer zunehmenden Resignation. Währungsreform, Wirtschaftsboom und Forderungen nach Wiederbewaffnung prägten Westdeutschland. Kästner blieb Pazifist. Er sprach bei Ostermärschen, wandte sich gegen den Vietnamkrieg und protestierte gegen Maßnahmen, die er als Einschränkung der Pressefreiheit empfand. So kämpfte er 1952 gegen das Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften und gehörte 1962 zu den ersten Kritikern der Durchsuchungen und Verhaftungen während der Spiegel-Affäre. Eine Rede zum Gedenken an das Attentat vom 20. Juli 1944 hielt er in den Münchner Kammerspielen. Die Ansprache erschien noch 1954 unter dem Titel »Von der deutschen Vergesslichkeit« in der Zeitschrift Merkur. Darin nannte er die Widerstandskämpfer ein Vorbild für die Jugend. Mit der Zeit veröffentlichte Kästner immer weniger, dazu trug auch sein wachsender Alkoholismus bei. Er fand keinen Anschluss an die Nachkriegsliteratur und wurde in den 50er und 60er Jahren vor allem als Kinderbuchautor wahrgenommen. Erst ab den 70er Jahren entdeckte man sein literarisches Werk aus der Weimarer Republik wieder. Trotzdem blieb Kästner erfolgreich. Seine Kinderbücher wurden in viele Sprachen übersetzt und mehrfach verfilmt. 1951 wählte man ihn zum Präsidenten des Westdeutschen Zentrums der Vereinigung Poets, Essayists, Novelists. Dieses Amt übte er bis 1962 aus. 1965 wurde er Ehrenvorsitzender. Zudem gehörte er zu den Gründern der Internationalen Jugendbibliothek in München. Kästner trat häufig als Rezitator eigener Texte auf. Schon in den 20er Jahren besprach er Schallplatten mit zeitkritischen Gedichten. In mehreren Verfilmungen seiner Kinderbücher fungierte er als Erzähler, zum Beispiel in der Verfilmung von »Das doppelte Lottchen« 1950 und in der ersten Hörspielbearbeitung von »Pünktchen und Anton« 1963. Für das literarische Archiv der Deutschen Grammophon las er eine Auswahl seiner Gedichte, darunter auch Epigramme, und nahm seine Till-Eulenspiegel-Bearbeitung auf. Privatleben. Noch bevor er sein Studium aufnahm, lernte Erich Kästner im Sommer 1919 die 3 Jahre jüngere Ilse Julius kennen. Sie wohnte nach der Scheidung der Eltern mit ihrer Mutter zusammen und pflegte zu ihr ein ähnlich enges Verhältnis wie Kästner zu seiner Mutter. Von 1920 bis 1926 studierte Julius Chemie an der Sächsischen Technischen Hochschule und schloss als Diplom-Ingenieurin ab. Beide liebten Kultur und das Leben in den Kaffeehäusern. 1925 reisten Kästner, seine Mutter und Ilse Julius gemeinsam nach Italien. Die Fernbeziehung zwischen Leipzig und Dresden geriet jedoch in eine Krise und 1926 trennten sie sich. Die Trennung belastete beide. Kästner notierte: Sie macht Unterschiede zwischen Liebe und Bett. Ich kann hierin keinen Unterschied machen. Das Ende der Beziehung verarbeitete er im Gedicht »Sachliche Romanze«, dem Auftaktband seiner zweiten Gedichtsammlung »Lärm im Spiegel«, die 1929 erschien. Als sie einander 8 Jahre kannten, und man darf sagen, sie kannten sich gut, kam ihre Liebe plötzlich abhanden, wie anderen Leuten ein Stock oder Hut. Kästner blieb unverheiratet, hatte jedoch mehrere längere Beziehungen. Im März 1927 kam es zu Auseinandersetzungen mit der Chefredaktion der Neuen Leipziger Zeitung, die in gegenseitigen Kündigungen endeten. Bei der anschließenden Feier lernte er die Redakteurin Luise Babette, genannt Luise Lotte, Enderle kennen. Am 1. Juli 1927 zog Kästner nach Berlin. Enderle fand dort ebenfalls Arbeit und ihre Beziehung festigte sich, obwohl Kästner weitere Liebesverhältnisse unterhielt. Bis Februar 1944 wohnten beide getrennt. Nachdem Kästners Wohnung ausgebombt worden war, zog er zu Enderle in die Sübelstraße. Nach Kriegsende lebten sie bis zu seinem Tod gemeinsam in der Flemingstraße im Münchner Stadtteil Bogenhausen. 1929 lernte Kästner die 22-jährige Kunststudentin Margot Pony Schönlank von der Reimann Kunstgewerbeschule kennen. Mit ihrer Hilfe fand er eine Wohnung im Gartenhaus der Roscherstraße 16 in Berlin-Charlottenburg. Sie wohnten dort jedoch nicht zusammen. 1930 trennten sie sich. Schönlank emigrierte 1933 nach Paris, heiratete dort René Boucher, ging 1940 in den Untergrund und emigrierte 1945 mit ihrem Mann in die Vereinigten Staaten von Amerika. Ab 1933 war Kästner mehrere Jahre mit der 20-jährigen Schauspielerin Hertie Kirchner, genannt Nauke, liiert. Sie machte rasch Karriere, unter anderem in Filmen mit Heinz Rühmann. Hertie Kirchner starb am 1. Mai 1939 bei einem Autounfall. Nach seinem Umzug nach München besuchte Kästner 1946 erstmals wieder Berlin und Dresden. Seine Mutter starb 1951 in Dresden, sein Vater folgte 6 Jahre später, 1957. 1949 begegnete Kästner in München der Schauspielschülerin Friedhilde, geboren am 21. Februar 1926 in Maybach an der Saar. Sie erhielt ein Engagement in Kassel, trat es jedoch nicht an und lebte bis 1955 bei ihrer Mutter in der Baarer Straße in München. Danach bewohnte sie eigene Wohnungen, die Kästner finanzierte. Am 13. September 1957 kam ihr gemeinsamer Sohn Thomas zur Welt. 1964 erhielt er den Nachnamen seines Vaters. Erst im April 1961 erfuhr Luise Lotte Enderle von dieser Beziehung. Von 1964 bis 1969 lebten Kästner, Friedel Siebert und Thomas in einer Villa in der Parkstraße 3a in Berlin-Hermsdorf am Waldsee. Dort feierte Kästner 1969 seinen 70. Geburtstag. Anschließend pendelte er zwischen Berlin und München, bis Friedel Siebert 1969 mit dem Sohn endgültig nach Zürich zog. Sie starb dort am 17. August 1986. 1977 erschien die Sammlung Briefe aus dem Tessin, in der Kästner seine in den 60er Jahren an Friedel Siebert und Thomas gerichteten Texte veröffentlichte. Für seinen Sohn schrieb er außerdem die Kinderbücher Der kleine Mann und Der kleine Mann und die kleine Miss. Ab 1965 zog sich Kästner weitgehend aus dem Literaturbetrieb zurück. Kurz vor seinem Tod genehmigte er, dass ein Kinderdorf seinen Namen trägt. Er starb am 29. Juli 1974 im Alter von 75 Jahren an Speiseröhrenkrebs im Klinikum Neuperlach in München. Nach der Einäscherung wurde er auf dem Bogenhausener Friedhof beigesetzt.